Was geht ab, Freunde des Klanges in euren Ohren? Ein Wilmer Podcast. Heute ist der 10.10.2020. Wenn man 10 und 10 addiert, kommt 20 bei raus. Wenn das nicht ein Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht. Zudem muss man sagen, heute regnet's und wir sitzen in unserer Bude jeweils.
Regnet's bei dir echt? Bei mir regnet's nicht.
Noch nicht, aber ein paar Stunden wird's regnen.
Ja, ich dachte,
ich wollte das ein bisschen mystisch gestalten, so von wegen, wir können Dinge vorhersehen, so wie der Wendler zum Beispiel und Zeter und diese Zeichen überall und
Du hast was vom Zeitgeschehen mitbekommen. Das heißt, du musst echt Langeweile haben, wenn du mitbekommst, was beim Wendler passiert.
Titel dieser Folge ist: Das Leben des Willi ist langweilig und ja. Nee, ich habe ehrlich gesagt nur kurz irgendeinen Tweet gesehen, wo einmal irgendwas von wegen Wendler und Kaufland und wir distanzieren uns. Und dachte ich mir, okay, whatever, mach die Wurst halt günstiger und dann bin ich glücklich und ja.
Interessiert dich, was da passiert ist?
Ja, ein bisschen schon. Also ich muss sagen, eigentlich würde ich am liebsten sagen, zu 100% aus voller Überzeugung, nein. Mhm. Aber so ein bisschen habe ich schon Interesse herauszufinden, was da passiert ist.
Okay,
kein Problem. Ich schäme mich dafür.
Ja, dafür bin ich ja da. Damit du mich nicht schämen musst, habe ich das Ganze natürlich verfolgt. Es war eines Abends, ich glaube, es war vorgestern, 10 Uhr abends, man denkt sich, noch mal kurz Twitter checken. Auf einmal explodiert das Internet und man denkt sich, was passiert denn hier? Und dann, die Ereignisse haben sich überschlagen, könnte man sagen. Erst habe ich, also ich habe es, glaube ich, am Anfang auch nicht so ganz gecheckt. Erst war so, was ist beim Wendler jetzt los und so? Da dachte ich mir so, ja, okay, interessiert irgendwie keinen, was geht ab? Dann kamen irgendwie so Retweets von halt Leuten, denen man irgendwie folgt, keine Ahnung, Jan Böhmermann und solche, irgendwelche Podcasts und so. Und dann kam so diese Kaufland-Werbung, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Mm-mm. Da hat er quasi das Lied, kennst du dieses Meme? Quasi, egal, bla 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 bla, so, ne?
So. Ja, ja.
Und da hat jetzt quasi ein Lied geschrieben, das geht Regal. Also dann hatte er quasi irgend so einen Kaufland-Song, so irgendwas findet man im Regal und bla bla. Und seine Freundin ist auch in dem Video und ist so richtig trashy. Aber es ist halt so Wendler-Trashy-Kaufland-Koop, dass man sich so denkt, ja okay, immer wenn irgendwelche Supermärkte sich irgendwelche Musiker oder irgendwelche Stars so reinholen, ist es eigentlich immer ein bisschen unangenehm, aber trotzdem erzeugt es ja die Aufmerksamkeit, die sie eigentlich wollen.
Wobei, man muss sagen, Edeka hat das ja richtig cool gemacht vor ein paar Jahren mit diesem einen Typen. Mhm. Ich weiß nicht mehr, was da genau war.
Was ist super lecker, super geil.
Ja, ja, genau. Mhm. Aber das war irgendwie kein Fremdschämen-Ding. Es war einfach nur, hey, cool, ich weiß zwar nicht, warum ihr Geld für sowas ausgibt, aber ja, es hat mich irgendwie entertained für ein paar Sekunden. Mhm. Und,
ja. Das war jetzt quasi nur, um den Bass zu erzeugen. Ja, ja, das war quasi nur für den. So. Und dann war es aber so, ja, okay. Warum, das ist noch nicht der Grund, warum alles so explodiert, oder? Und dann kam so 10 Minuten später, oh, jetzt will ich nicht in der Kaufland-Werbeabteilung sitzen, RIP, Kaufland, PR-Team und bla bla bla. Und ich hab mir so, okay, hä, was ist jetzt passiert? Und dann wurde so eine Story aus seiner Instagram-Story gepostet, also irgendwie so 2 Minuten, wo er so sagt, so, liebe, weiß ich nicht, keine Ahnung, der Wendler redet ja so komisch von sich. Ich habe da keine Ahnung von, ich bin nicht zu diesem RTL-Business drin, aber irgendwie, was sagt der irgendwas Komisches, glaube ich, zur Begrüßung? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich trete wie ab sofortiger Wirkung aus der DSDS-Jury zurück, wo ich erstens dachte, es gibt noch DSDS. Zweitens, der sitzt in der Jury, okay, willkommen in 2020, keine Ahnung. Und dann, er tritt da sofort zurück, weil das Staatsfernsehen den deutschen Staat unterstützt und keine Ahnung, Propaganda, und er kann dem nicht mehr folgen, weil die Corona-Lüge und keine Ahnung. Also dann war so 2 Minuten, okay, willkommen, Schnitt, Xavier Naidoo / Attila Hildmann /
so,
keine Ahnung.
So instinktiv so, warte, ich wollte gar nicht Attilas Story gucken.
Warte, ja, mal zurück. Ja, genau, ich dachte, das gibt's nur bei Telegram, warum gibt's das auch hier? Und das Witzige ist, die Parodie, die man, also dann war ich so, okay, das sah auch mit so einem Filter und ich dachte mir so, hä, ist das real? Weil am Ende kommt auch so, ja, deswegen kommt jetzt in meine Telegram-Gruppe und so und da gibt es die Wahrheiten und so. Und ich dachte mir, hä? Ist das eine Parodie auf diese ganze Szene an sich? Ist das irgendwie so ein Pocher-Ding? Weil Pocher und Wendler haben ja schon mal so gebieft, damit die irgendwie eine gemeinsame Show auf einmal hatten und so. Es war super weird. Und dann hat auch Oliver Pocher getweetet, heute Abend 22.30 Uhr Exklusivinterview mit dem Manager von Wendler und keine Ahnung. Dann war auf einmal um 20.30 Uhr so eine Live-Sendung, wo der Manager irgendwie geheult hat, weil er gesagt hat, okay, der Wendler, der ist einfach durchgedreht, der ist in irgendeiner ganz komischen Sphäre abgetaucht und so. So diese RTL-Blase überschlägt sich quasi.
Also dachte man so, okay, bringen die es gerade aufs nächste Level, indem sie dann auch noch quasi den Hintergrund dazu anpassen zu dieser Fake-Story.
Genau.
Aber es scheint so, als wäre er wirklich abgedreht, oder?
Genau, genau, das ja. Und parallel dazu gab es dann so Screenshots aus der Telegram-Gruppe, die jetzt schon gegründet wurde, die so richtig merkwürdig waren, so, ah, Attila, mein Freund, du hast es immer gesagt, du hast recht, bla bla bla. Wo man schon sagte, das ist einfach zu, wie soll ich sagen, also das ist zu sehr prankig, das kann man sich nicht vorstellen, so. Und das ist, glaube ich, auch der Teil, der nachher quasi geprankt war, weil es gab quasi dann so zwei Satiriker, die ich nicht kannte vorher, die haben quasi nach dem Video sofort einen Telegram-Kanal erstellt mit Michael Wendler Official, keine Ahnung. Heißt der Michael?
Aber einfach fake. Oder so.
Genau. Ja. Aber das wusste keiner. Das heißt, es wusste keiner, was die richtige Telegram-Gruppe ist. Das heißt, der Wendler hat eine gegründet und die haben eine gegründet. Die Leute sind halt irgendwie, keine Ahnung, in beide oder nur in eine und so. Und da haben die dann halt sich so Spaß erlaubt und haben dann so witzige Sachen geschrieben wie halt, keine Ahnung, Xavier, mein Freund, du wusstest es immer und solche Sachen. Aber haben halt am Anfang auch so übelste Verschwörungsschüssel geteilt, um halt so real zu sein. Und das ist dann so auch nachher Kritik gewesen, so nach dem Motto, naja, schön und gut, der Witz ist witzig erstmal so und ist ganz so, aber trotzdem habt ihr sehr vielen Leuten irgendwelche weirden Sachen geteilt, das muss nicht unbedingt sein und selbst unter der Satire, bla bla bla, keine Ahnung. Da haben sich auf jeden Fall, das haben Leute wieder kritisch gesehen, aber Fakt ist, es gibt diese Telegram-Gruppe, es gibt, der ist glaube ich nicht mehr in der SES-Jury, weil parallel hat Dieter Bohlen eine Story aufgenommen. Haha, Alter. Meine Mutter hat immer schon gesagt, die schlechten Dinge verlassen dich irgendwann von allein oder so. Keine Ahnung. So nach dem Motto, ja, okay, ich hatte eh keinen Bock auf den in der Jury, deswegen gut, dass er weg ist. Das war alles so weird. So, und das Ende vom Lied ist halt wirklich, glaube ich, der ist halt einfach durchgedreht. Also ist halt wie so manch anderer, ne, in diese Verschwörungsideologen-Bubble quasi gekommen. Und teilt jetzt bei Telegram die Lügen über das Staatsfernsehen und über die Corona-Sachen und so weiter und so fort. Und es ist so witzig, weil so dann kamen so Feminismus-Tweets darunter, so, hey, Laura, heißt die Freundin Laura? Keine Ahnung. Weißt du, das ist doch, hat doch diese junge Freundin, wo die am Anfang auch so.
Ja, die ihm so ein Auto mal geschenkt hat.
Exakt.
Oh, Schatzi! Schatzi!
Exakt.
Ja, das habe ich gesehen. Da war ich im Game.
So, ich weiß, wann du im Game bist.
Wenn es um Autos geht.
Korrekt.
Ich habe gerade richtig cool gezwinkert, alle, die es nicht gesehen haben.
So.
Richtig cool.
Und
richtig, richtig cool.
Die haben halt dann so, die ganzen so, also positiv gemeint, Feminismus-Tweets waren dann so nach dem Motto, ey Laura, wir holen dich da raus, wir wussten, der ist nie gut für dich gewesen. Und so wollten die quasi aus dieser Beziehung rausholen. Und man weiß gar nicht, was da passiert, ob die auch abgedreht ist oder nicht. Was ist mit diesem Werbespot? Wie geht's Kaufland? Die haben sich ja sofort distanziert, das konnte man so dann nach und nach verfolgen, so eine halbe
Stunde. Den Tweet hatte ich ja gelesen, wo Kaufland geschrieben hat, so ja, wir distanzieren uns von allem, was
da, ja. Ja, genau. Und da, ja, auf jeden Fall, das war ein ganz weirdes 2 Stunden auf Twitter und irgendwie gefühlt am Tag später war alles vergessen. Und dann war es so, ja, okay, wir haben wieder einen verloren. Also wir, wo auch immer der Wendler vorher hingehört hat, aber es war so, ja, okay.
Alter.
Eigentlich wundert es auch keinen so richtig, aber er ist weg, gone. Ciao. Das war's auf jeden Fall.
Wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich find's immer noch faszinierend, wie einfach so Menschen sich gefühlt innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen so bekennen und auf einmal sagen, wow, ich hab's schon immer gewusst und alles ist falsch und kommt in meine Telegram-Gruppe.
Mhm.
Und wie viele, also, ich glaube, mich wundert es, dass es halt auch bei den, ich sag mal, bekannteren Menschen, bei den Promis dann so, eigentlich wundert es mich nicht, dass es die auch betrifft, so, aber irgendwie erwartet man es dann doch nicht. Ja. Weil man sich immer denkt, okay, wenn jemand es irgendwie geschafft hat, so bekannt zu sein, dann muss ja so ein bestimmtes, also muss ja schon ein bisschen Grips irgendwie im Kopf stecken.
Mhm.
Und dann denkst du, oh, anscheinend ja auch nicht.
Ja, und der weiß auch, dass er, also im Prinzip, also selbst wenn man ihm nicht zutraut, irgendwie besonders smart zu sein, weil, keine Ahnung, da kann er ja sich selber ein Bild von dem Typen machen, aber zumindest haben die ja in der Regel entweder gute Leute um sich rum, die Ahnung von Marketing und PR und sowas haben, oder die selber haben halt ein bisschen Plan davon, wie man sich vermarktet und kommen dann irgendwie da auch hin. Und es ist ja jedem sofort klar, mit dieser Aktion ist halt die Karriere jetzt erstmal gone. Also klar, in dieser Bubble hat er vielleicht jetzt seine Leute so, aber von Xavier Naidoo hörst du auch nichts mehr. Keiner kauft mehr Attila Hildmann Kochbücher. Also gibt's die noch? Keine Ahnung, der wird kein neues Buch schreiben.
Ja, das aber heißt, jetzt Leute, mal unter uns gesprochen, ja. Attila Hildmann Kochbücher bestehen zu 99% aus Süßkartoffeln und Kürbis. Also von daher braucht man eh nicht kaufen, weil wenn man da nicht drauf steht, hat man eh verloren. Egal, aber das ist nur am Rande.
Ja. Ich dachte, du sagst jetzt, Attila Hildmann Kochbücher bestehen eh zu 99% aus oberkörperfreien Bildern von ihm.
Ja, das ist dann der Rest. So. Oh, Kürbissuppe, Nacktfoto. Oh, Kürbispommes, Nacktfoto. Oh, Kürbis mit Süßkartoffeln, Auflauf, Nacktfoto. Ja. Fertig.
Ja. Ja, aber ne, damit weiß er ja auch, okay, ich habe jetzt meine Karriere beendet, so, und dann denke ich mir so, hä, aber da müssen noch Leute um ihn rum sein, die ihm so sagen, ey, pass auf, Michi, oder wie sie ihn nennen, keine Ahnung, Wendy, das kann doch nicht sein, tu es nicht.
Der Wendler.
Ja, Entschuldigung.
Nee, warte.
Entschuldigung, Herr, nein, der Wendler.
Warte. Nein, war das nicht irgendwie dieser Gag mit diesem Pfannenwender? Einmal wenden, Wendler? Ach, keine Ahnung, Mann. Ich bin voll nicht im Game, Alter. Ich kommen so Schnipsel in meinem Kopf, die ich irgendwo mal aufgesaugt habe und ich kann die einfach nicht connecten. Die ist einfach komplett lost in meinem Kopf.
Ja, ja, das ist auf jeden Fall die kleine Wendler, Twitter, Shitstorm, whatever. Mich würde tatsächlich mal wirklich gerade ein bisschen interessieren, was mit der Freundin ist, weil die war ja auch so bei Let's Dance, mhm, und man hat ja schon so nachgesagt, dass die jetzt die größere Karriere als er quasi macht und so. Bei Instagram ist die, glaube ich, riesig und keine Ahnung geworden, mhm, in dieser ganzen kurzen Zeit. So
1,90, ne? Mhm.
Meinst du jetzt die Größe oder?
Sorry, schlechte Witze kommen jetzt heute richtig, also kommen aus mir rausgesprudelt.
1,90?
Ja, weil ihr Körpergröße. Weil du weißt, die ist riesig geworden.
Ah, ja, danke. Sorry. Okay. Ich war echt, ja, ich dachte, du spielst irgendwie auf, das sind 1,9 Millionen Follower bei Instagram oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind
die. Ja, da irgendwie hat sie diese Zahl beim Kopf. Ich weiß nicht, warum hat sie so viele?
Möglich. Ja, auf jeden Fall viele, viele. Und okay, dann ist jetzt ja die spannende Frage: Distanziert sie sich jetzt von ihm und der ganzen Scheiße, ja, oder hängt sie da mit drin und gibt quasi sich auch auf? Oder sagt sie, okay, das ist zu weit, ich gehe weg und explodiere jetzt selber quasi weiterhin mit meiner Karriere? Das sind die interessanten Spannend. Sachen, die man sich fragt.
Ja. Das Lustige ist, das passt voll gut zu dir. Ich habe heute Mittag kurz angefangen, Podcast zu hören. Da ging es um Narzissten. Warum ich das gehört habe, weiß ich nicht. Das wurde mir empfohlen. Und warum mir das empfohlen wurde, kann ich dir auch nicht sagen. Und spannend fand ich, dass es unterschiedliche Formen von Narzissmus gibt.
Kannst du kurz einmal das Wort Narzissmus erklären? Ich habe das Gefühl, Leute kennen das auch
nicht. Ich krieg's nicht erklärt. Ich
sind nicht einfach,
du kannst es wahrscheinlich besser
erklären. Nee, ich bin mir auch nicht so sicher, weil mir geht's auch immer so, dass ich mir denke, es sind doch einfach sehr selbstbezogene Menschen, die aber auch, es gilt sogar als Krankheit, glaube ich. Es ist so eine psychische Krankheit, glaube ich, Narzissmus. Im Sinne von, ich stelle mich über alles andere, was existiert, oder?
Ja, ich musste gerade auch mal bei Wikipedia noch mal nachlesen.
Ja, habe ich recht gehabt?
Im weitesten Sinne steht das Ganze für Selbstverliebtheit, Selbstbewunderung eines Menschen, der sich für wichtig und wertvoll einschätzt.
Genau, es gibt aber auch narzisstische Persönlichkeitsstörungen. Also ich glaube, es gibt tatsächlich, ich glaube, es ist ein Feld von psychischen Erkrankungen, glaube ich. Aber egal.
Ja.
Auf jeden Fall Selbstverliebtheit in der Sinne, ja.
Genau. Fand ich auch spannend, hat der Typ, so Psychologe, auch gesagt. Man fragt sich ja mal, wann ist es denn eine psychische Störung? Und dann fand ich seine Aussage ganz spannend, weil er sagte dann, wenn du erfolgreich im Leben bist, wie auch immer man Erfolg definiert, dann ist es ja per se erstmal nichts Schlimmes. Dann kannst du ja hardcore narzisstisch sein, solange du irgendwie nicht andere Leute damit in Dreck ziehst, so, und irgendwie denen was Negatives antust und irgendwie der Gesellschaft schadest und, ne, dir selbst vielleicht auch. Also dir selbst ist im Zweifel doch okay. Das fand ich einen spannenden Gedankengang, wie man eigentlich eine Störung, also ab wann man sagt, ist es eine Störung, muss man dagegen was tun oder ist es irgendwie einfach okay?
Ne? Aber ich habe noch nicht verstanden, ab wann jetzt?
Naja, das ist die Abgrenzung zwischen Schaden, den du durch deine Persönlichkeitsstörung vielleicht anderen zufügst oder eben auch nicht zufügst.
Ja, aber weil du gerade dir selbst ausgeklammert hast, aber Selbstzerstörung und Verletzung in irgendeiner Form dadurch, Selbstmanipulation, ja,
das ist halt schwierig zu definieren, ob, also ist es Schaden, den du dir selbst zufügst? Also ab wann ist es das? Wenn du jetzt, weiß ich nicht, den ganzen Tag vom Spiegel abhängst und dabei irgendwie glücklich bist, ist es schlimm? Fragezeichen?
Naja, nee, aber
solange du dein ganzes soziales Leben irgendwie im Griff hast und so weiter, also
nee, aber ich könnte mir
vielleicht auch
ne, ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel ein krankhafter Fitnesswahn oder sowas oder Magersucht oder so auch Teile von Narzissmus sein könnten, oder? So nach dem Motto, ich will irgendwie, also ich finde mich mega geil und will irgendeinem Ideal noch irgendwie total entsprechen. Und deswegen mache ich irgendwas sehr krankhaft, was mir selber schadet, also gesundheitlich einfach schadet, also quasi faktisch schadet und nicht irgendwie so nach dem Motto, ja, vorm Spiegel stehen und so, ja, mach, was du willst, sondern eher so, dass man irgendwelche Dinge tut, die einem wirklich auch gesundheitlich schaden? Weiß ich nicht, keine Ahnung.
Da würde ich sagen, ja, aber ich sag mal so, wenn andere Leute sagen, boah, das ist doch krankhaft, was du machst und warum gehst du oft ins Fitnessstudio, aber du bist gesundheitlich fit und hast dein Leben parat, dann wäre es okay irgendwie, ne?
Ja, das würde ich, und also
so in die Richtung ging das. Und spannend fand ich halt die Unterscheidung zwischen verschiedenen Formen des Narzissmus. Und die eine war, ich krieg die ja auch alle nicht mehr jetzt irgendwie kurz beschrieben, aber eine Form war irgendwie so eine Art sozialer Narzissmus. Das ist, wenn du quasi das als Ungerechtheit empfindest, dass die anderen deine Größe und deine Tollheit, also du bist halt der Geilste, ne? Und warum sehen die anderen das nicht? Und das ist doch irgendwie unfair. Und dann postest du was, du kriegst keine Likes und denkst so, hä?
Ja.
Das ist doch irgendwas, das hier verkorkst. Irgendwie ist das
Geschichte
doch
unseres Podcasts. Hier.
Vielleicht. Ja, oder auch die Geschichte von einem Menschen, der dann sagt, hey, es ist doch so und ja, die Welt ist falsch und alle belügen uns und weiß ich nicht, U-Boote irgendwo. Warum sieht das niemand und sind doch alle blind und nur ich sehe das. Und ich finde, irgendwie hat das was davon, wenn du halt wirklich diese Ungerechtheit in der Gesellschaft spürst, weil keiner sieht, weil alle zu doof sind und du hast es ja geschnallt. Du bist ja der Typ, ne? Ja. Ja. Und manche fragen mich, wie es ist, so zu sein. Und dann denke ich mir so, hä? Wie kann man in diese Richtung abdriften? Das kann ich mir irgendwie nicht so. Also wenn ich von mir aus versuche, da die Sache ranzugehen, dann komme ich da irgendwie nicht hin an den Punkt. Wenn ich versuche, da jetzt an diesen Punkt irgendwie zu navigieren, so als Simulation in meiner Birne, dann komme ich da nicht hin. Das ist so eine Blockade, weil ich mir denke, okay, es gibt einfach zu viele Gründe, warum ich da nicht hinkommen kann, weil ich mir das dann selber irgendwie analysiere und dann merke, okay, das ist einfach nur Quatsch. Also diese ganzen Verschwörungsthemen.
Ja, aber ich glaube, genau das ist der Schritt. Also wie soll ich sagen, ich könnte mir vorstellen, dass wir manchmal, wenn wir so hier im Podcast quatschen oder so unter uns auch reden, dann ist man schon, dann, wie soll ich sagen, wenn wir einer Meinung sind, dann denken wir uns manchmal ja auch so, hä? Wie können das andere Leute nicht sehen? Warum sind andere Leute scheiße? Warum sind sie nicht einfach nett oder keine Ahnung was? Und das ist ja auch so, dass ich dann denke, okay, ich verstehe es nicht. Wie können so viele andere Menschen so merkwürdig sein? Die müssen doch sehen, was ich sehe. Die müssen doch sehen, dass es einfach besser ist, einfach nett zu sein. Warum sind sie es nicht? Ah, ich hasse Menschen. So, ne? An diesem Punkt sind wir ja schon mal gewesen. Irgendwann in unserem Leben. Eventuell.
Ja, so wie jeden zweiten Tag, ja.
und ich glaube, dass der Schutzmechanismus, der dann zum Glück immer einsetzt, ist, na ja, aber wir reden mit anderen Menschen, wir sind nicht isoliert, wir reden miteinander und wir denken es nicht nur mit uns und in uns rein und reden nur mit Leuten, die uns die ganze Zeit anfeuern und sagen, ja, alles, was du sagst, ist das Beste, was man sich denken kann, sondern da kommt auch mal irgendwer und sagt, hä? Also, Chiara sagt das ziemlich häufig, hä? Und dann denkt man so, ja, okay, vielleicht denke ich da nochmal drüber nach und vielleicht gibt es ja Gründe, warum andere so sind. Also, das zum Glück dauert das nicht so lange in der Regel bei uns, aber ich glaube, wenn dieser Mechanismus wegfällt, wenn die anderen Menschen wegfallen, die dir sagen, hey, komm mal klar, und wenn du selber gar nicht mehr so mit anderen, also wie soll ich sagen, anderen Meinungen konfrontiert bist, sondern du dich nur noch in deiner Blase quasi bewegst, dann glaube ich, geht das schon irgendwie schnell.
Na, das stimmt. Die Frage ist nur, warum gibt es Menschen, die einfach die Meinung anderer, so anders sie auch sein mag, irgendwie gar nicht hören wollen? Weil ich glaube, damit schließt du quasi die Tür. Also wenn wir uns unterhalten würden zum Thema und du sagst mir einfach, nee, ich bin eine komplett andere Meinung und aus den und deinen Gründen. Sobald ich einfach anfange zu sagen, nee, ja, ist mir egal, also ich laberst halt Kacke, dann schließe ich halt die Tür und dann gibt's ja gar keine Chance, dass ich dann meine eigene Meinung dann nochmal reflektiere. Und ich glaube, das ist der Punkt. Also das kann ich mir vorstellen, dass das passiert in den Köpfen. Dass ich einfach sage, ja, es gibt halt nur meine Bubble und das ist die Wahrheit und der Rest will mich halt eh nur irgendwie verarschen. Und das ist dieser Präventivmechanismus, über den wir auch schon tausendmal gesprochen haben, dieser ganzen, sag mal, komischen Scam-Geschichten im Internet, wo sagen, ja, die wollen euch alle was einreden und hört da nicht drauf. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist so der Schlüssel zum Abschotten und zur Telegram-Gruppe von irgendwem.
Ja, genau. So blöd es klingt, ne? Die symbolische Telegram-Gruppe ist genau das Ding. So, ne? Ich mache selber von mir aus einen Raum auf mit meinen Regeln und ich bestimme, was da abgeht. Und ich bin der, der darüber quasi der Herrscher ist. Und alles, was mir nicht passt, fliegt raus oder wird zensiert oder hat da nichts zu tun. Mhm. Keine Ahnung was. Und du umgibst dich quasi nur mit Leuten, die dich anhimmeln. So, und das ist natürlich krass. Und das natürlich führt, also im Sinne des Narzissmus-Gedankens, das ist halt hart narzisstisch, wenn ich sage, okay, hier, ich mache eine Telegram-Gruppe, weil da verkünde ich die Wahrheit. Ich bin der Prophet Wendlias, keine Ahnung.
Klingt wie ein Pen-Paper. Das ist so das Paradies für so Narzissten, ne? Mhm. So, ich schaffe mir mein eigenes kleines Reich, schließe es ab, die geschlossene Gruppe und dann. Schon ziemlich interessant.
Ja, so wie so ein Podcast.
Ja, gut. Aber nur weil wir andere nicht mitreden lassen. Ja, klar. Boah, ich war schon seit Tagen nicht mehr auf Instagram wieder. Also seit dem letzten Podcast. Also, was geht? Kriegen wir noch Nachrichten? Followt uns noch irgendwer?
Ja, natürlich. Es geht. Ah, also, cool. Was da los ist. Nein. Aber im Ernst, es kommen Leute dazu. Also, wie immer kommen da nicht viele Nachrichten, weil wir ja auch wenig posten, also gar nichts. Also ich mache jetzt ja, also ich habe jetzt auch mal ja ein bisschen runtergefahren. Und deswegen ist aber wenig Interaktion so da, aber der Follower-Count steigt ein wenig.
Cool.
Das heißt,
richtig cool.
Ja, schön ist es halt immer, wenn ich mir so, also in meinem Kopf ist es so, jeder fünfte Instagram-Follower ist auch ein Podcast-Hörer. Das ist, glaube ich, eine okaye Quote in meinem Kopf so.
Ja.
Deswegen ist es immer schön, dann zu denken, okay, da kommen Leute dazu und die hören auch den Podcast, weil Instagram ist halt scheißegal. Also das ist halt, ja, irgendwie ist halt so eine Interaktionsplattform, weil es halt noch keine coole Plattform gibt, außer Telegram, wo man dann quasi auch mal sich vielleicht so austauschen kann. Da gibt es halt bei uns YouTube-Kommentare und es gibt halt einen Instagram-Account, aber es gibt ja nicht die bei Spotify, ich möchte den Artist, wen auch immer, quasi anschreiben. Gibt es ja nicht so richtig.
Stimmt, das wäre aber irgendwie, weiß ich so. Warum eigentlich nicht? Das wäre völlig ganz smart.
Ja, ich dachte im ersten Moment so, damit die ja nicht zugespammt werden, aber könntest du ja filtern, könntest du ja einstellen. Könntest du sagen, ich möchte gerne.
Ja, das ist ja wie bei YouTube-Kommentare halt genau, einfach, ne? Das ist ja genau die gleiche Geschichte.
Ja.
Kannst du so Zeitstempel dann setzen und dann sagen, ah, voll cool, da reden die über Narzissten, supi. Hört euch das mal an, Leute.
Ist ja echt ganz cool. Dann könntest du nämlich pro Folge auch so direkt interagieren, ne? Das ist ja quasi auch der Vorteil von dieser WordPress-Seite und so. Da kann man ja theoretisch auf unserer, also auf dieser WordPress-Seite, glaube ich, kann man ja theoretisch unter jede Folge was posten und so. Glaube ich zumindest, ich weiß nicht genau. Aber die wenigsten Leute hören ja am PC im Browser den Podcast und dann den Schritt zu machen, dahin zu gehen, bla bla bla. Aber wenn du die quasi offen hast, die Folge, und dann kannst du direkt sagen, okay, ich bin jetzt bei Minute 22, dann gibt es so einen Button, wo drauf steht Text senden, dann kommt direkt der Timecode rein, so nach dem Motto, bei Minute 22, hier, da labert ihr aber ganz schöne Scheiße, da würde ich gerne mal was zu sagen oder so, das wäre eigentlich ganz cool.
Ja, oder man könnte das auch so flaggen als Fake News und so ein Kram. Dann wären ganz schön viele Flags bei uns in dem Podcast, aber dann ja, wir sollten das mal Spotify als Idee pitchen.
So wie letztes Mal, als wir denen die Idee gepitcht haben, uns bitte mal aus der Business-Kategorie rauszunehmen und in irgendeine andere Kategorie zu stecken, als sie gesagt haben, Entschuldigung, sie sind nicht fame genug, dass wir uns auch nur annähernd um ihr Problem kümmern.
Ja, warte ab, das ändert sich auch irgendwann. Dann werden die sagen, oh, hätten wir damals mal lieber.
Ja, und jetzt haben wir den größten Podcast Deutschlands in der Business-Kategorie, der nichts mit Business zu tun hat. Aber egal!
Yay. Apropos Business. Ich habe so Sticker bekommen. Ich halte sie mal in die Kamera.
Ich kann es leider nicht lesen.
Okay, es steht drauf. Also es sind drei Sticker. Auf dem einen steht, ich bin Organspenderin. Auf dem anderen steht, ich bin Organspender. Und der dritte Sticker sagt, ich widerspreche der Entnahme von Organen und Geweben.
Okay.
Cool, ne?
Ja. Kann man den sich hinters Ohr kleben, damit, wenn man gefunden wird.
Bingo, am besten irgendwo so auf dem Bauch oder so, da wo die wertvollsten Organe irgendwie abhängen.
Gib mir Kontext.
Nee, das ist, das kannst du dir auf die hier Karte von der Krankenkasse, kannst du die so draufpacken, die Sticker. Und dann gibt's, also wenn du quasi, weiß ich nicht, du hast einen Unfall, liegst auf der Straße und da stehen so 20 Leute, die sagen, ja, ich hätte gern was, Niere, kannst du die Niere? Dann guckt man eben dein Portemonnaie rein. Nimmt das Geld weg, nimmt dir ein paar Organe und dann irgendwann findet man so einen Zettel, wo drauf stand, hey, er wollte eigentlich gar nichts.
Und dann packt man alles wieder zurück.
dann nimmt man diesen Sticker und reißt ihn kurz ab und sagt so, ja, war ja nichts drauf. Ja. Nee, habe ich zugeschickt bekommen, dachte mir so, ja, das ist irgendwie eine nette Idee.
Von der Versicherung, oder?
Ja, ja. Aber, ja. Ich habe mich noch nicht entschieden, deswegen habe ich noch alle drei Varianten. Ich glaube, ich wähle die Organspenderin für mich.
Ich hätte gerne. Wo bekomme ich hier die Organspenderin? Oh Gott, das ist so falsch. Jedenfalls muss man das gar nicht irgendwo unterschreiben oder so. Sorry, das ist so ein Gebiet, das ist so witzig.
Nein, aber
gerade so Organspende, Rückenmarkspende. Ich bin da der letzte Vollidiot leider. Ich weiß nicht warum. Man kann mich dafür gerne
verurteilen. Ich muss mich kurz ausziehen. Mir wird gerade warm.
Kein Problem.
Ich habe Angst um meine Organe. Aber ich bin da. Rede weiter. Ja.
Ich bin da, habe da leider keine Ahnung. Ich kenne den Organspendeausweis, dieses orange Kärtchen mit diesem blauen Streifen unten, wo man dann so was eintragen kann und so. Aber ich habe mir immer gedacht, man muss das noch mal irgendwo offiziell irgendwie so unterschreiben, ob man das eben nicht möchte, also wenn man das nicht möchte oder wenn man das möchte. Oder werfen die sonst einfach eine Münze, wenn du da ankommst und du hast nichts? Was machen die dann? Dann in der Regel eher nicht oder in der Regel ja? Oder da gab es so diese Debatte
es kommt letztens, ja, es, oder? Es gibt ja zwei, ich glaube, es gibt zwei, wie heißt das, zwei Zustände. Entweder bist du irgendwie nicht mehr ansprechbar und dann wäre die Frage, okay, da liegt so einer und was macht man denn nun? Oder du bist halt ansprechbar. Wenn du ansprechbar bist, da kann man dich ja fragen, hast du Bock?
Entschuldigung, ich habe gerade Ihre Lunge in der Hand, brauchen Sie die noch?
Oder wenn du nicht ansprechbar bist, dann kenne ich das nur über die ganzen hier, über so Familienmitglieder und so, die dann, ja, sowas, die dann für dich entscheiden.
Mhm. Ja. Okay, ja, das kenne ich nur mit lebenserhaltenden Maßnahmen, aber ich glaube, der Organspendeausweis, ja, boah, fuck, das ist einfach, da weiß jeder wahrscheinlich mehr als wir, weil wir einfach ignorante Deppen sind. Aber gut.
Aber schreibt uns in die Spotify-Kommentare, wie das läuft.
Ja. Das finde ich zum Beispiel ein spannendes Thema, weil irgendwie bin ich in meinem Kinderkopf hin und her gerissen. Das ist jetzt natürlich irgendwie so ein persönliches Thema und ist halt irgendwie immer schwierig, weil man schnell sagen kann, was für ein Vollidiot. Ist okay.
Na gut, wir sind auch Narzissten AF, deswegen ist es auch
alles egal. Aber gehen wir mal kurz in die verrückte Welt in meinem Kopf.
Du wirst meine Antwort auch nicht mögen. Der Rest auch nicht, aber sie ist, wie sie ist.
Also, in meinem Kopf denke ich immer noch, ja, komm, die sollen dich so lange am Leben halten, wie es geht. Bis die das Mittel finden, um dir einfach zu sagen, hier, du bist wieder da, willkommen zurück im Leben. So. Und die sollen dann nicht denken, oh scheiße, jetzt haben wir dem aber schon die Organe entnommen und jetzt, ah scheiße, lohnt sich das gar nicht mehr. Ist natürlich total super egoistisch und dummer Gedanke, weil natürlich könnten mit den Organen dann Menschenleben gerettet werden, kann die Forschung vorangetrieben werden und so weiter. Ich als Biologe, ich kann das total verstehen. So, ich finde das, also ich kann das total verstehen, dass es sinnvoll ist, auch für die Medizin den Körper bereitzustellen nach dem Tod und so weiter und so fort, weil ich habe halt nicht mal irgendwelche Glaubensargumente so nach dem Motto, naja, ich möchte aber dass meine Familie jemanden beerdigen kann, deswegen brauchen die bla bla bla. Das ist mir alles völlig egal. Aber in meinem Kopf ist dieser super kindische Gedanke, naja, so lange wie geht, einfach immer durchhalten. Ich kann auch die Leute aber nicht verstehen, die sagen, nicht künstlich ernähren, sofort abschalten, keine Qualen. Nee, quäl mich, solange du willst. Wenn ich danach vielleicht die Chance habe, wieder aufzuwachen, ja, mach, kein Problem. Aber das ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen affig, ich weiß es nicht.
Nee, ich glaube, das ist realistisch. Weil im Grunde genommen, ich glaube, viele unterschätzen einfach, wie schnell es gehen wird, dass wir dann irgendwie uns dann so künstliche Organe klar machen können oder irgendwie so Cyborg-Körper bekommen oder einfach unser Gehirn downloaden, irgendwie sowas in die Richtung. Deswegen bin ich auch voll bei dir. Egal was ist, halt mich am Leben bis zum bitteren Anfang, Neuanfang, ja. Und dann geht's weiter. Also ich sehe das auch nicht kommen, dass ich dann irgendwie sage, ja, okay, dann, ja, gebe ich halt auf. Nehmt halt meine Organe und tut was Gutes damit. Nee, packt mich in so eine Kühlbox für 30 Jahre, wenn es sein muss. Ja.
Und also, ja, und ich kann dazu sagen, es hat auch für mich jetzt gar nicht mit so einer irrationalen Angst vorm Tod oder so zu tun. Gibt ja auch so Menschen,
die
so. Echt? Ja. Ne, das habe ich wirklich, also ich habe das wirklich nicht so.
Also wenn es halt FOMO, ich will halt. Ja, ich will halt nicht das. Dann bin ich ja weg. Dann bekomme ich ganz. Wer erzählt mir da, also dann bekomme ich ja gar nichts von den Wendler-Stories mit und weiß ja gar nicht, wer der nächste Promi ist, der eine Telegram-Gruppe hat. Das will ich nicht verpassen.
Ja, also das unterschreibe ich auch. Also ich will auch wissen, was passiert noch so alles. Aber so, wenn mich jetzt jemand fragen würde, hast du Angst vorm Tod, würde ich sagen, nö, nicht. Wenn es so kommt, dann kommt es eben so. Aber wenn es halt möglich ist, dass ich quasi in einem Stadium bin, wo ich halt nicht tot bin, sondern wo ich halt irgendwie da bin und man kann das irgendwie verlängern oder so, dann do it. So. Und wenn ich tot bin, dann bin ich halt tot. Dann ist es eben so. Aber Ja, irgendwie, keine Ahnung. Das ist irgendwie, ich glaube, diese Meinung vertreten nicht viele. Deswegen glaube ich, ist es ein bisschen merkwürdig, was wir gerade sagen.
Ich habe eine Idee für ein Produkt.
Okay.
Es gibt ja Lebensversicherung und es gibt so Sparprodukte bei der Bank, wo du sagen kannst, ja, ich lege mal Geld für schlechte Tage zur Seite. Aber es gibt nicht die, es gibt kein Produkt, was sagt, hey, ich versichere, dass du so lange erhalten bleibst, bis es wieder weitergeht, bis du einen Neustart haben kannst. Das wäre voll gut.
Ich werde.
Weil das ist dann, wie, also weißt du, wie ich meine? Das ist dann so, okay, du zahlst halt jeden Monat Geld in so einen Topf ein, das machen so ganz viele. Und dann guckst du halt, wenn jemand ab kurz vorm Sterben ist, sagst du, okay, weil oft ist das Problem, die Krankenhäuser sagen, hey, fuck man, wer bezahlt den Scheiß? Mhm. Also irgendwie, wir können dich nicht die Ewigkeit, das kostet ja Geld. Jetzt könntest du es in den Topf dann bezahlen, könntest die Leute irgendwie in so Kühlkammern stecken und so ein Kram. Und die, die halt länger durchhalten, die finanzieren die anderen so ein bisschen. Das ist wie so eine Versicherung auf den Neustart quasi hin. Was hältst du davon?
Ich finde das eine sehr gute Idee. Ich wette, das gibt es in Amerika schon in diesen crazy elitären Mormonen, was weiß ich nicht, Kreisen, die sich gegenseitig.
Das ist das Problem. Das ist halt elitär und das können sich nur die leisten, die wirklich Asche haben. Aber wir sollten das halt demokratisieren und für jeder Mann und jeder Frau zugänglich machen. Jeder kann ewig leben. Du musst nicht Milliardär dafür sein.
Ist das der Punkt, wo der Podcast in die ganz weirde Bubble abdrifft?
Ja, aber man muss ja auch mal laut denken dürfen, ne?
Genau, man würde das ja wohl noch mal so sagen dürfen.
Aber so funktionieren ja auch Bausparverträge. Alle zahlen ein und der als erstes ein Haus bauen möchte, darf es halt als erstes machen und kriegt aus dem Topf ein bisschen Kohle finanziert. So. Da kannst du auch für hier lebenserweiternde Maßnahmen auch machen. Ich sag's dir, in 10 Jahren macht das jeder. Und dann sagen alle, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen, sowas mal anzubieten? Ich sag's dir, ohne Scheiß.
Also, ich finde die Idee ja immer noch auch gut. Also, du hast da voll meinen Punkt. Aber das Witzige ist, ich weiß, wie weird diese Gedanken sind für andere Leute, glaube ich.
Deswegen. Ernst beiseite. Ist ja nur ein bisschen Spinnerei gerade.
Ja.
So. Aber ohne Scheiß, ich freue mich auf den Tag und so 2035 plus irgendwann. Dann werden wir reden und dann wirst du so einen Prospekt in der Hand halten und sagen, guck mal, ich habe ein Angebot bekommen von meiner Versicherung. Ich kann mir jetzt hier so neue Versicherungspolice abschließen für Krypto-Dingsbums.
Krypto-Kryo.
Ja. So in der Blockchain halt. Mein Leben in der Blockchain, whatever. So, und dann sage ich, hör die Episode vom 10.10.2020.
Wir waren Early Adopter.
Überspring den Part mit Wendler. Weißt du noch, da haben wir schon drüber gesprochen. Ab Minute 30, Junge.
Wie absurd. Überspringen den Part mit Wendler.
Ja. Und dann hören wir uns das nochmal an und dann werden wir uns denken, krass, Mann.
Ja.
Wir hatten damals schon diese geile Idee.
Absolut. Ja. Ich sehe schon die YouTube-Kommentare, wie bei der Flowstickers-Episode. Der ist ja nur am Lachen. Der soll mal die Fresse halten.
Ey, aber es zeigt, dass die Leute es gehört haben.
Schön.
Dass das was zählt.
So, ja, also, ja, ich finde das eine sehr gute Idee.
Und, wir nennen die Firma NARC.
Wegen
Ark? Ark wie Arche, NARC wie Narzis.
So. Ah. Das ist
ein Kunstwort. NARC.
Ja.
Also, domain.com.
Ich versuche gerade einen fancy, wie soll ich sagen, Slogan zu finden.
Oder wir nennen sie Slark.
Slark. Du willst nicht in dein Grab? Buch jetzt bei NARC. Naja. Naja. Wir sind da einer großen Sache auf der Spur.
Hey, Alter. Stell dir vor, wir sind wie die Simpsons. Wir sagen Dinge hier im Podcast und dann passieren sie wirklich in der Zukunft.
Yeah.
Und es gibt wirklich NARC als Firma, die genau das anbietet in so 10 Jahren. Das wäre richtig lustig. Da könnten
wir, haben wir dann irgendwas jetzt davon? Gibt es nicht solche Sachen so nach dem Motto, hey, wir haben diesen Namen schon mal irgendwann erwähnt, deswegen haben wir irgendwelche Rechte an irgendwelchen Namen, auch weil wir so, nee?
Ja, in Amerika geht das bestimmt.
Okay.
Aber hier in Deutschland und so, glaube ich nicht. Nee.
Da
hast du es erst, wenn es auf dem Zettel draufsteht, wo jemand anders gesagt hat, ja, hat Geld bezahlt.
Dann müssen wir es wohl eher Narche nennen.
Narche. Narche. Willkommen bei Narche. Ja. da so komische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese kleine Gnome wie bei Harry Potter in der Bank irgendwie.
Oh, ich dachte an Effi Altes von 300.
Weißt du, die Schiene. Ja. Wir müssen mal so ein Moodboard machen, welche Stimmung eigentlich die Firma dann irgendwie rüberbringen soll und der Brand. Ich glaube, momentan weicht das so ein bisschen von der Nase. Ich glaube auch. So ein Spartaner und so ein Gnome und so. Ja, hey. So, und das ist jetzt mal wirklich mal 5 Minuten kurz Kopf auf. Ihr könnt alle reingucken.
Ja.
Jetzt braucht ihr alle einen Psychiater. Kopf wieder zu.
Genau, falls ihr euch immer fragt, warum? Wo kommt das eigentlich alles her? Da her. Es ist, ich erinnere an die Folge. Wie ist die nochmal, das Tape? Miau, ich bin die Katze des, weiß ich nicht, Eigott oder so. Ich weiß es nicht mehr.
Ja,
ja, das ist
ich muss Licht anmachen.
Eine von diesen Folgen, nur dass es mit dem Wendler anfing.
Ja, Alter, das ist das Problem. Ich habe ja vorhin schon gesagt, mein Leben ist gerade so langweilig auf allen Ebenen. Ich habe das Gefühl, ich bin so in dem perfekten Hamsterrad, weil es mir gut geht. Alles ist top, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe warmen Käfig und ich rolle und rolle und rolle. Und es passiert einfach nichts, wo ich sage, wow, was ein geiles Leben gerade. Also es ist nicht schlecht, in keinster Weise. Es ist aber nichts, wo ich sage, ey, ich setze mich da am Samstag hin und erzähle dem Max erstmal von meinem geilen Erlebnissen der Woche. Weil es gibt einfach nichts. Und das ist irgendwie erschreckend, aber auch irgendwie gut. Weil es gibt weder Negatives noch Positives. Und es ist so die perfekte Balance der Langeweile.
Was ich ja ganz geil finde, aber was ich verstehen kann, wenn du mehr willst.
Ja, das Ding ist halt, was machst du dann? Und wenn du dir selbst jeglichen Spaß verbietest,
ja, gut.
Alkohol, Kaffee, Instagram, TikTok, was machst du dann noch? Keine Suchtmittel mehr, nichts, was dich irgendwie.
Das World of Warcraft Add-on wurde verschoben.
Alter, fuck.
Ja.
Ich kenne halt schon alle Leaks für das neue iPhone, was nächste Woche kommt.
Ich habe auch die ganze Zeit durchgeguckt. Mir fallen die gleichen Muster, wenn es so langweilig wird. Ich mag das.
Ja, irgendwann war es halt auch, ne? Und jetzt? Und dann fängt dein Kopf an, irgendwie zu spinnen. Und dann kommst du auf so Ideen. Ich glaube, die Langeweile ist die Geburt der Kreativität.
Bei mir ist die Langeweile meistens der Geburt der. Ich hänge mal eine halbe Stunde im Eintracht Frankfurt Forum rum und lese mir durch, wie alte böse Männer quasi über junge Spieler auf dem Fußballfeld rumhaten.
Ey, cool. Was ich mache, ist, ich gucke mir dann irgendwelche Reaction-Videos für irgendwelche Rapper an, wo Leute so 10 Minuten Freestyle machen und irgendeine andere Person das kommentiert. Und wir hören das zusammen quasi. Also vielleicht steckt dahinter der Langeweile auch ein bisschen Einsamkeit, das möchte ich gar nicht abschließen. Ja, man macht echt viel Schwachsinn irgendwie, ne?
Dann für deine einsamen Nächte ein kleiner Tipp. Meine Lieblings-Rapper-Reactions sind die, ich hab's schon mal irgendwann, glaube ich, erklärt. Es gibt so einen Rapper gerade, was heißt gerade? Der war früher mal YouTuber und ist jetzt quasi unter dem Synonym TJ Beastboy quasi so unterwegs und er macht immer noch so YouTube-Videos und so. Und Jay Jiggy, einer, der quasi aus dem Kosmos von Julians Blog kommt, der hat da auch mal mitgemacht und so, aber der ist selber eigentlich ganz cooler Rapper und macht auch Reaction-Streams. Und die reagieren immer aufeinander auf ihre gegenseitigen Tracks. Das ist mega witzig, weil die mega süß sind, weißt du, beide sind so Rapper und der eine ist so ein bisschen Asi und der andere ist so ein total süßer Typ irgendwie. Und dann sind die immer beide so nett zueinander und wollen das, aber.
Ach so, die zerreißen sich nicht
gegenseitig. Nein, aber das ist so cool, weil die so abnörden darüber, weißt du, die zählen dann, die reden dann über die, wie viel Reimsilben und was und so, die nerden so ab. Aber mögen sich dabei, aber reden nur über diese Reactions miteinander so jetzt seit einem Jahr. Und das ist immer sehr witzig, weil die so den ganzen Tag auch darüber. Also, das ist die kleine Bubble, die man sich mal angucken kann. Jay Jiggy und TJ Beastboy ist sehr empfehlenswert. Und Chiara, die damit nichts anfangen kann, finde das auch mega. Sie hat gerade geputzt die Küche und ich habe gesehen, wie sie nebenbei auf dem iPad das laufen hatte. Und dann dachte ich mir so, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist ein Ding, ne? Ich mach, also, egal was du nimmst, du kannst ja alles nehmen. Fußball gibt's einen Kommentator. Also weder Sportart gibt's jemanden, der irgendwie was dazu sagt. So, das macht das Ganze irgendwie schon spannender. Und eigentlich kannst du eigentlich alles nehmen, was es so gibt auf der Welt und kannst irgendwie einen Kommentator draufsetzen und der das Ganze irgendwie spannender macht. Ja. Das vielleicht gibt's jemanden, der unseren Podcast kommentieren möchte. Mhm. So als Stimme aus dem Off, so als dritte Person, die irgendwie Und da labern sie wieder einen typischen Scheiß. Ja, okay, Leute, wir machen kurz Pause, 10 Minuten geht's weiter. Und
das Witzige ist ja, du kannst es ja immer steigern. Du kannst ja wieder auf den Kommentar reagieren. Also, ne, es kann ja wieder einen Kommentator geben, der den Kommentator kommentiert. Und so, das ist ja das Crazy, dass du mittlerweile in dieser YouTube-Twitch-Bubble und so hast du ja mittlerweile so blablabla bla, bla, reagiert auf Reaktion von reagiert von Reaktion von blablabla. Bla, bla. Und das ist halt.
Weißt du, am Ende crazy. Hast du so eine umgedrehte Pyramide. Es gibt nur noch eine Person auf der Welt, die Content produziert und der Rest baut auf diesem Content auf. Ja. Die ersten kommentieren das, die kommentieren die Kommentare, blablabla.
Ist nicht Trump im Prinzip auch so eine Person? Weil im Prinzip, Trump sagt irgendwas, der eine reagiert darauf, dann reagieren die Leute darauf, was die Leute über Trump sagen. Sagen, hö, postet doch nicht immer das, was Trump gepostet hat. Und dann posten die andere, ja, du hast jetzt auch gepostet, was Trump gepostet hat. Und so. Also, ja, ich glaube, wir sind schon in so einer sich selbst. Iterieren ist ein falsches Wort da, ne?
Ja, aber so, wie nennt man das? Abgeleitet? Wir haben eine. Kurze eine derivative Nachrichtenstruktur.
Kann man darauf Optionsscheine kaufen?
Sicher doch. Aber das macht's richtig spannend, wenn du nicht nur kommentierst, was andere machen, sondern darauf wettest, wie andere Leben
verlaufen. Oh ja, oh, stell dir vor, so die Leute könnten darauf wetten, so, oh, wetten, Willi und Max reden heute über den Wendler und dann tauchen sie irgendwie crazy ab in ihre komische ich werde ewig leben Gedanken. Oh, wie sind die Quoten, dass sie diesmal beim Thema bleiben? Wie sind die Quoten, dass sie diesmal, weiß ich nicht, unter einer Stunde eine Folge produzieren und so? Das wäre voll witzig, wenn man auf alles wetten könnte.
Ja, lass mal kurz irgendwie ein Land rauspicken, irgendwie so Malta oder so, wo wir einfach eine Glücksspiellizenz uns klar machen können. Und dann können wir das nämlich so mit Glücksrad und Kohle und sowas verbinden. Dann können wir halt richtig hier
Aber ich glaube, aber ich fände es fast sympathischer, wenn wir Wilma-Coins nehmen würden. Also quasi einfach eine Währung, die wir, also quasi, dass die Leute kein Geld dafür ausgeben müssen, sondern so nach dem Motto, jeder, der unserem Podcast folgt, hat erstmal 1000 Wilma-Coins. Und mit denen muss man halt handhaben. Und dann, weiß ich nicht, und ab 10.000
Für jeden Kommentar und für jede Bewertung gibt es Wilma-Coins. Und die kann man dann entsetzen.
Ja.
Und wenn man 1 Million Wilma-Coins hat, dann kann man den Podcast teilnehmen.
Exakt. Und bei 10.000 gibt es die besten Restaurantempfehlungen in Köln. Oder so.
Ja, wow, bei dir gibt es ein Restaurant, was du empfehlen
Hey, das nur wenn wir zur Bay Area gehen hast.
Wo gehen wir eigentlich nachher essen?
Also Bay Area geht
richtig,
immer.
Richtig, weil ja, ich hätte auch Bock auf Rahmen.
Ja, dann haben wir aber viel Auswahl, das ist gut. Dann, weil ich habe schon die Sorge, oder, dass wir reservieren müssen vielleicht.
Ja, ab heute übrigens, ab 22 Uhr gibt es kein Alkohol mehr.
Das ist ja tragisch.
Ist nicht schlimm, ist ja eh sauber Oktober. Ja, deswegen haben die jetzt auch jetzt so einfach entschieden, weil sie hätten ja auch andere Maßnahmen einleiten können. Aber die haben gesagt, ach komm, heute ist Fasten eher auf Alkohol, ist ja Oktober gerade.
Alles für den Namen.
Ja, scheiß drauf. Ja. Und dann kommt No Shave November. Ziehen wir das durch?
Nee, ich merke es jetzt schon, dass ich, also ich krieg irgendwie so. Also wenn ich, also, ach, ist egal. Ist kann ich nie erklären. Also, keine Ahnung, mein Bart wächst asynchron. Auf der linken Seite wächst er irgendwie höher gefühlt als auf der rechten Seite. Das heißt, ich muss links immer so ein bisschen oben wegmachen und rechts muss ich irgendwie weniger wegmachen. Das ist irgendwie, weil ich das jetzt mal eine Woche nicht gemacht habe, merke ich, wie so gefühlt unter meinem Auge so Barthaare wachsen. Dann denke ich mir, was ist los? Werde ich zum Wolfsmensch? Vielleicht. Keine Ahnung.
Vielleicht
Vollmond. Keine Ahnung.
Wolfsmenschen. Ja, ich fühle deinen Schmerz so. Deswegen bin ich immer komplett rasiert, häufig, weil es wächst so irgendwie komplett durcheinander und das hilft es nicht nur an einer Stelle nachzutrimmen. Ja. Egal, lange Geschichte.
Naja.
Ja, Mann zu sein in der heutigen Gesellschaft ist gar nicht so leicht, ne? Ich will mich jetzt gar nicht beschweren, ne? Aber gerade die ganze Oberflächlichkeit, die so auf die Männerwelt auch so projiziert wird, ne? Fühl mich sowieso oft nur als Objekt betrachtet und dann halt, wenn du so einen Makel hast, ne, optisch, dann wirst du auch sofort irgendwie bist du verurteilt von der Frauenwelt. Das ist schon tough, schon hart.
Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll.
Lass es einfach mal so stehen. Ja, manchmal muss einfach mal.
Manchmal muss man das Statement auch einfach stehen lassen und einfach sagen, ja. Genau.
Das ist der Kreis der Kommentare wird einfach unterbrochen. So, damit kann man diesen Fluch zerschlagen. So, einfach mal ignorieren.
Ja. Ja. Vielleicht muss manchmal Sachen auch einfach so stehen bleiben, wie sie sind.
Ja.
Weißt vielleicht. Du, was auch stehen bleibt, wie es ist?
Jetzt kommt's.
Die Fahrt am Montag nach Straßburg.
Eine gute Überleitung. Respekt.
Naja.
Wie kommt Straßburg noch ins Spiel?
Naja, vielleicht. Also, es ist ja wie folgt. Wir fahren, also die Lehrer, also an unserer Schule waren wir früher auch schon, gibt's die typische Straßburg-Fahrt einmal im Jahr, quasi mit der EF, die waren damals mit der 11 da, ne?
Kannst du das mal für normale Menschen sagen? 10. Klasse, ne?
Ja, und wir waren in 9. der 11. Klasse? Da, oder? Die EF ist die 10. Wir waren in der 11. da, oder?
Nee.
Klar, wir waren doch schon Oberstufe.
Da hatte ich noch Französisch. Das muss eine 10 gewesen sein.
War das in unserem Klassenverband?
Also wir sind mit der ganzen Stufe gefahren.
Aber waren wir da nicht schon Kurse? Da waren wir noch Klasse?
Da waren wir noch Klassen.
Krass.
Okay. Und wir hatten noch Französischunterricht. Weil wir mussten nämlich im Französischunterricht mussten wir nämlich so eine Art Mini-Hausarbeit abgeben. Mhm. Und das war aber cross-collaborative mit Politik, glaube ich. Und da musstest du quasi so in beiden Fächern zusammen irgendwie was erstellt und ich habe voll verkackt.
Stimmt, und Google Translator hat Französisch
geschrieben. Ey, ich wäre froh, wenn es diese Translator von heute gäbe. Damals, Junge, du tippst ein irgendwie Baguette und dann sagte dir, ja, das heißt auf Deutsch wie Volkswagen.
Und wir wussten nicht mal, ob es stimmt, weil wir einfach zu schlecht waren. Aber gut,
ja.
Stimmt, kannst du, vielleicht ist es jetzt auch eine 9. Vielleicht erzähle ich auch Blödsinn gerade, aber
aber man kann ja ungefähr einschätzen, wie alt die Leute sind. Ja.
Genau, und Straßburg ist halt das Ziel, weil da Bundesrat, Bundestag, glaube ich.
Europarat.
Oder? Irgendwas sitzt da. Ja klar, Bundesrat macht keinen Sinn. Ja.
Berlin, ach fuck it, komm ab nach Straßburg.
Ersetzt den Bundes durch Europa. Genau, und so deutsch-französische Freundschaft und bla bla bla. Also wichtige Themen, Straßburg, wichtiges Gebiet, da kann man geschichtlich und politisch einfach
viel. Und es ist um die Ecke, ne? Es ist ja echt nicht weit weg, ne?
Genau. Ja. Und diese Fahrt findet halt immer statt, nur dieses Jahr wegen Corona quasi nicht. Und dann haben vor so 4 Monaten, als das alles so ein bisschen entspannter war, die Lehrer, die das organisieren, haben sich halt gedacht, okay, wir können das ja so machen, wenn wir die Schüler nicht fahren dürfen und so, wenn wir das nicht quasi jetzt offiziell Fahrt machen können, dann gucken wir mal, wenn das einigermaßen entspannt ist, dann fahren wir dahin und evaluieren die Fahrt mal und gucken, okay, können wir das cooler machen? Wir gucken uns mal den Ort an, ob der vielleicht schöner wäre, in dieses Programm aufzunehmen.
Ach so, ohne Schüler, sondern wirklich als genau. Okay.
Mhm. Einfach also nur ein Lehrer. Genau, weil diese Fördergelder quasi da sind, jedes Jahr, die das fördern, diese Fahrt. Und damit die nicht quasi einfach verfallen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt 3 Tage, um halt uns diese Sachen anzugucken, um mal zu gucken, okay, was kann man cooler machen und was nicht. Mm. Und jetzt ist es so, wie man sich denken kann, die Leute wahrscheinlich jetzt schon denken, was? Am Montag fahrt ihr nach Straßburg? Ist das nicht schon ein Risikogebiet? Wie kann man das tun? Wir können nicht mal nach Berlin fahren, weil unsere Familie nicht besuchen, weil das Risikogebiet ist, bla 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 bla. Ja, alles zu Recht. Jeder kann das sehen, wie er möchte. Ich möchte aber kurz ein bisschen schildern, was da so die letzten Tage passiert ist, weil es sehr spannend. So vorweg, ich glaube, im Podcast ist relativ klar geworden, dass wir eigentlich ziemlich, wie soll ich sagen, relativ harmlos und entspannt, dass wir ziemlich gut aufpassen.
Chiara, man sieht dich gar nicht. Alles cool. Das war halt irgendwie so.
Wie witzig
ist das? Es wär einfach so zu 100% weniger schlimm gewesen, wenn Chiara jetzt nicht durchs Bild gekrabbelt wäre und einfach ganz normal durchgegangen wäre. Alle, die das jetzt nicht sehen können, ihr habt echt was verpasst. Geht auf youtube.de, Sucheingabe, will mal quatschen, Podcast, neueste Folge in so 5 Stunden, keine Ahnung.
Und dann
krabbelt sie wieder zurück.
Und dann Minute 48, 50 ungefähr. Da seht ihr, wie Chiara hier hinter mir über den Boden krabbelt. Aber
kennt ihr das? Leute wissen so, oh, ich werde erwischt und der Blick war einfach Gold.
Geil. Das müssen wir irgendwie gucken, ob wir das als Thumbnail scheinen können.
Als Meme,
genau. Wieder die neueste Folge, will mal quatschen.
Max hält seine Freundin an der Leine.
Man weiß es nicht.
Und so entstehen Gerüchte, ja.
Kommen wir zurück zur Fahrt, genau. Also, dass wir eigentlich ziemlich uns Mühe geben, dass wir da ich gehe eigentlich in der Regel kein Risiko ein. Ich vermeide hier Menschenmengen, ich war in Köln lange nicht mehr und so weiter. Und dann könnte man sich ja fragen, okay, warum dann jetzt Straßburg? Und für mich persönlich denke ich mir halt, okay, wir haben da keine Sachen vor, wo Menschenmengen quasi sind, sondern werden da unter uns quasi die ganze Zeit sein, mit unseren 15 Lehrern. Und das war's im Prinzip. Und da gibt's auch Regeln mit Masken und so weiter und so fort. Und ich persönlich, also das ist halt alles sehr subjektiv, habe das Gefühl, ich bin da quasi safer als im Lehrerzimmer, wo halt 80 Lehrer sind und mit den Schülern in der Klasse und so weiter. Ich werde da weniger Kontakte haben als hier in meinem normalen Alltag jetzt quasi. Deswegen ist es für mich quasi vertretbar, dahin zu fahren. Aber kann auch jeden verstehen, der sagt, hey, nee, für mich fühlt sich das irgendwie nicht gut an. Ich würde das nicht machen und das will ich nicht. Und vollkommen fein, da kann jeder das irgendwie so sehen, wie er möchte. Ein Lehrer hat ganz schön gesagt, es gibt verschiedene Zahlen. Es gibt die gefühlten Zahlen, es gibt die quasi die realen Zahlen und es gibt noch irgendwelche anderen Zahlen, die ich vergessen habe.
Und Wendlers Zahlen. Aber die sehe ich nur in seiner Telegram-Gruppe.
Ja. Exakt. Und ich glaube, jeder geht mit diesen Zahlen anders um. Vor allem, weil jetzt gestern in Siegburg irgendwie Schulen geschlossen haben, weil da irgend so eine evangelikale, was weiß ich nicht, irgend so eine Kirchengruppe hat da irgendwie alle möglichen Leute angesteckt. Deswegen gibt es jetzt in Siegburg relativ viele neue Ansteckungen. Deswegen ist ja die Schule quasi geschlossen. Und dann war natürlich, es hat zu unserer Schule rübergeschwappt und war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da machen die Schulen zu und so. Und wir fahren und ihr fahrt nach Straßburg so ein bisschen. Wo man sagen muss, die Zahlen trotzdem sind super entspannt. Und unsere Schule geht's halt immer super. Und das ist halt eher, also ich will nicht über diese Fahrt eigentlich reden, sondern eher über diesen Geist, der herrscht. Weil ich finde das sehr, sehr spannend zu sehen, wie Leute dann immer zu mir zum Beispiel kamen und meinten, hey Max, du fühlst dich doch eigentlich ganz wohl mit der Fahrt, ne? Ich fühle mich irgendwie unsicher, also die mitfahren, mitfahren. Meinst du, wir können das wirklich machen und so? Und ich hatte immer das Gefühl, die Leute wollen quasi von mir hören, ja,
es ist okay.
Es ist richtig, wir sollten nicht fahren. Aber ich war halt immer für mich ist es vollkommen in Ordnung. Also, die wollten das nicht jetzt von mir, weil ich Max bin und toll bin, sondern von jemandem, der quasi mitfährt, wollten die immer hören, ja, nee, stimmt, lass mal nicht fahren. Weil die nicht alleine die sein wollten, die sagen, nee, Entschuldigung, mir ist das zu heikel, ich fahre nicht mit. Das heißt, die brauchten quasi Brüder und Schwestern im Geiste, die sagen,
aber ja,
wir drei fahren
was,
nicht mit.
Weißt du denn, was da der Auslöser ist? Also warum dieser Zweifel aufkommt? Liegt es daran, dass eigentlich gar kein Bock auf die Fahrt da ist?
Nein, auf gar keinen Fall. Es ist wirklich so, die Angst.
Perfekte Ausrede. Die Sorge. Aber die Sorge um was? Dass andere Leute sagen, wie konntest du nur? Das ist ja so falsch von dir, jetzt da in so einer Zeit hinzufahren. Oder die Angst, wirklich krank zu werden.
Ich glaube, es ist nicht unbedingt die Angst, krank zu werden. Es ist die Angst vor dem sozialen Druck.
Probleme.
Und die Angst vor, in Quarantäne zu müssen. Weil es ist halt nicht mega unwahrscheinlich, dass es Risikogebiet wird. Und dann müsstest du halt nach der Rückreise, müsstest du halt in Quarantäne gehen, negativen Test vorlegen und dann 10 Tage oder 5 Tage Quarantäne, glaube ich. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Sorge. Das Coole ist bei mir, ist halt scheißegal. Ich embrace die Quarantäne. Das wäre für mich kein Ding. Ich fände das entspannt.
In den Ferien jetzt. Ja, gut, du hast ja Tony Hawk's Pro Skater jetzt am Start. Da wäre ich auch für Quarantäne.
Ey, was soll passieren? So. Deswegen, also für mich persönlich gibt es einfach gar keine Probleme. So. Aber ich kann natürlich verstehen, wenn jemand sagt, okay, ich habe in der zweiten Ferienwoche die Familienfeier XY oder so. Und da will ich nicht krank sein und der sein, der da nicht hin kann wegen der Quarantäne, wo ich mir dann denke, naja, aber auf eine Familienfeier mit 50 Leuten gehst du dann schon. Aber egal, da kann ja jeder selber seine Prioritäten setzen. Ja. Und das ist halt so ein Thema, wo man ganz schwer urteilen kann. Aber ich finde es halt so spannend zu sehen, dass Leute nicht meinungsstark oder wie man das nennen möchte, nicht selbstbewusst genug sind zu sagen, hey, für mich fühlt sich das gerade einfach nicht gut an, deswegen fahre ich nicht mit. Alles cool.
Aber es wäre legitim. Also nicht alle oder keiner, ne?
Richtig,
sondern wenn jetzt 14 Leute fahren und 13.
Es haben auch schon welche abgesagt. Aber es gibt jetzt halt so Leute, die dann jetzt, also das Argument zum Beispiel gestern war, ja, jetzt haben jetzt schon so viel abgesagt, jetzt fällt mir es noch schwerer abzusagen. Und ich mir denke, naja, bevor du mit der Haltung mitfährst, dann fahr doch.
Dann lass
es doch lieber. Ja. Wenn du da bist und dich schlecht fühlst, dann ist das doch total scheiße für dich.
Ich finde, in so Situationen muss man sich sehen wie so ein Auftaktskiller. So, du hast eine Mission.
Okay.
Und entweder die Mission ist dir wichtig genug und du ziehst halt durch, auch wenn dein Leben auf dem Spiel steht, oder lässt es halt bleiben. Und eure Mission ist, diese Fahrt zu verbessern. Und entweder sagst du, es ist mir wichtig genug, dass das stattfindet, weil ich will nächstes Jahr die geile neue Straßburg-Fahrt designt haben. Oder sagst du halt, nee. Aber dann, also, dann sag halt einfach nein und dann ist auch gut. Ne? Aber ich finde, dann entweder committet man sich für das Ganze oder man, also dieses, ich finde das auch voll anstrengend, wenn Leute die ganze Zeit so,
ich weiß nicht.
Gib mir einen Grund.
Sag du mal.
Genau, gib mir einen Grund, nicht mitzufahren. So.
Die halt du brauchst diese externe Legitimation, eben deine Entscheidung zu treffen, wie du sie eigentlich schon längst getroffen hast in deinem Kopf. Ne?
Ja. Und dagegen wollte
ich sagen, manchmal bin ich auch so.
Ja.
Manchmal bin ich auch so und ich hasse mich selbst dafür. Aber ich hasse es auch, also ich hasse es an anderen, genauso wie ich es an mir selbst hasse. Und ich weiß ganz genau, wie beschissen sich von der, also ich weiß, wie es sich für die Person anfühlt. Weil du hast, du willst ja abwägen, du willst es irgendwie allen recht machen, ne? Und dann hast du, du stehst zwischen den Stühlen, zwischen denen, die sagen, hey, komm doch mit, wäre voll cool, wenn du mit dabei bist und wir machen das voll cool. Und den anderen, die halt sagen, ja, aber Und du willst ja irgendwie, also du willst beiden gerecht werden, und das geht halt in so Situationen nicht. Und dann musst du halt eine Partei halt einfach dumpen.
Sagen, ja.
Das war's.
Ja, und als Gegenüber, ich sag den Leuten halt auch immer, hey, dann fahr doch nicht mit, das ist doch gar kein Problem, und versuch das zu ermutigen, weil warum sollte ich jemanden überreden, da mitzukommen, wenn er sich nicht wohlfühlt? Ich finde, da muss jeder, gerade bei so einem Thema, wo es gibt halt Fakten, so, es gibt halt, okay, es ziehen sich quasi Risikogebiete gerade darum zu, es kann sein, dass es ein Risikogebiet wird und so weiter und so fort. Und wenn man auf Grundlage dieser Fakten zu dem Entschluss kommt, okay, ich möchte da lieber nicht mitfahren, dann ist das doch fein, aber dann trifft doch die Entscheidung für dich und nimm nicht von dem anders, versuch nicht die Legitimation von dem anders zu bekommen, weil das ist nicht notwendig. Und gerade in so einem Kontext, wo eben klar ist, niemand wird dich verurteilen, es ist vollkommen in Ordnung und es wird keine, also ich könnte das ja verstehen, wenn klar ist, oh, da folgen Konsequenzen und das ist nicht gut und keine Ahnung was, aber ich habe das Gefühl, die Konsequenzen folgen halt irgendwie eher, wenn du mitfährst. Also so eher, dass du dann, ne, was, ihr macht das wirklich? Oh nein, wie könnt ihr nur? Und so, da muss man halt dann, wenn man dann aber sich entscheidet mitzufahren, muss man da drüber stehen, dann ist es eben so. Weil man eben, so wie jetzt ich für mich sage, okay, ich habe meine Argumente, die für mich okay sind, ich habe mir die Zahlen angeguckt, für mich ist es legitim, da mitzufahren. Deswegen kann ich so auch auftreten. Aber wenn andere natürlich dann das nicht sagen können, die sind natürlich, brechen die total zusammen, wenn dann jemand sagt, hey, kannst du das wirklich für dir verantworten? Nein, eigentlich nicht, aber ich kann auch nicht nein sagen, weil ich will nicht und ich weiß nicht. Das ist natürlich total hart für die. Deswegen würde ich mir da immer wünschen, hab einfach den Mut, dann auch eben zu sagen, nee, für mich ist das eben nicht in Ordnung. Und das ist vollkommen okay. Ich finde das viel, viel stärker als jemand, der sagt, nein, nein, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Ich fahre da jetzt mit, aber eigentlich will ich das gar nicht.
Ich glaube, was ein Thema sein kann, ist, ich finde, du kannst halt sehr stark deine Meinung vertreten, wenn du konsequent bist in deinem Handeln. Heißt, wenn du jetzt sagst, hey, ja, ich weiß nicht, ich fahre jetzt mit und ich stehe dazu und das ist legitim. Das ist das eine. Wenn die andere Person sagt, ich fahre nicht mit, weil ich will nicht auf irgendwelche Massenveranstaltungen gehen und sagt im Nebensatz, ja, und übrigens, weil ich will nicht in Quarantäne, weil danach die Familienfeier ist, dann ist deine Argumentationsgrundlage als schwach. Und es kann ja auch sein, dass die Leute halt sagen, hey, eigentlich verhalte ich mich so ein bisschen ambivalent, manchmal so und manchmal so, und deswegen kann ich da auch gar nicht so eine starke Haltung vertreten, weil ich gar nicht dieser Haltung folge, sondern mir die Argumente so zurechtlege, wie es in der Situation gerade nützlich ist.
Vielleicht.
Das würde ich jetzt mal unterstellen. Und dann ist es natürlich schwierig, dann zu sagen, ich stelle mich dahin mit breiter Brust und sage, nö, das ist meine Entscheidung und ich kann die begründen, wenn du eine Woche später genau andersrum handelst irgendwie. Aber das wird ja auch nicht alle betreffen, ne?
Deswegen aber das ist ein ganz guter Großteil, Punkt. Der mir gerade, den habe ich gar nicht so bedacht. Also, macht total, also der gibt total Sinn, weil ich glaube, dass die nämlich jetzt abgesagt haben, die haben einfach gesagt, okay, das ist mir zu heiß, ich will jetzt Planungssicherheit, ich habe keinen Bock, ich fahre nicht mit. Fertig so. Für sich entschlossen, fertig. Und die jetzt noch so strugglen, sind wahrscheinlich die sagen, ja, aber habe ich Bock auf Quarantäne vielleicht? Naja, eigentlich nicht so, weil ich habe ja das noch vor und naja, und dann so ganz viele Gründe, die dann irgendwie. Naja, aber alle so extern sind und nicht eine Entscheidung aus sich heraus, die dann sagt, okay, wie du sagst, will ich diese Fahrt machen oder will ich sie nicht machen? Das ist ja eigentlich nur die Entscheidung, die es gibt. Die Konsequenzen, die danach folgen, naja, also die folgen ja danach der Entscheidung, aber du musst erstmal diese Entscheidung treffen. Und das fand ich einfach nur ein ganz interessantes Verhalten, so, wo ich mir dann irgendwie dachte, okay, ich hoffe, ich bin nicht in so vielen Situationen so, dass ich so nach externen Legitimationen immer suche für mein Verhalten, sondern dass ich selber mir eine Legitimation gebe durch, mein, wie soll ich sagen, mein Bild, das ich von mir habe, durch meine, wie nennt man das, Identität vielleicht, keine Ahnung. Ja, ja. Dass man sagt, okay, ich kann an diesem Punkt jetzt entscheiden, ich treffe diese Entscheidung. Zum Beispiel kann ich nie entscheiden, wo wir essen gehen, weil es mir egal ist. Aber, aber bei solchen Entscheidungen will ich irgendwie nicht der sein, der dann sagt, ah, hoffentlich sagt das Hotel noch irgendwie ab, so dass man die Zeitung checkt und hofft, so darauf hofft, dass es Risikogebiet wird, damit wir nicht fahren oder so. Dann würde ich immer hoffen, dass ich die Entscheidung treffe und zu sagen, nee, ich fahre nicht mit.
Ja. Ja, ich meine, also wenn man sich das wünscht von anderen, so eine klare ein klares Entscheidungsverhalten, dann muss man auch, glaube ich, aufpassen, wie man darauf reagiert. Und ich habe das in der Vergangenheit oft erlebt, gerade im Arbeitskontext, dass Leute halt die dann so mutig sind, Entscheidungen auch zu treffen, dass die dann im Nachhinein geblamed werden. Und das dann heißt, ja, aber wie konntest du das denn so entscheiden? Da, bla, bla, bla. Und ich glaube, das fördert halt so eine Art Mensch heran. Also, es fördert, dass das Menschen irgendwie so entscheidungsfaul werden oder so ein bisschen auch vorsichtiger sind, weil sie denken, ja, gut, dann bin ich schon so mutig und treffe eine klare Entscheidung und dann kriege ich halt hinten raus noch auf den Deckel. Mhm. Deswegen versuche ich dann immer so ein bisschen zu gucken, wenn Leute sich für irgendwas entscheiden, ich kann das nicht nachvollziehen, dann sage ich mir, gut, die Person hat zu dem Zeitpunkt einfach die Gründe gehabt und ich, selbst wenn es nur ein Gefühl war und bevor, wie du sagst, bevor ich mit einem schlechten Gefühl irgendwo hinfahre und allen die Stimmung versaue, dann lasse ich es halt lieber. Und es muss ja nichts Rationales dann auch oft sein, gerade bei so Risikoabwägungen, die ja auch so, ja, keiner kann wirklich sagen, was das für Konsequenzen hat. Ne? Das ist halt so ein bisschen, ne, bisschen Spekulation an der Stelle. Da würde ich mich auch versuchen zurückzuhalten und sagen, hey, fein, egal wie du dich entscheidest, ist cool, aber triff eine Entscheidung und dann leben wir alle damit und alle werden glücklich irgendwie. Bevor es dann, also ich glaube, das fördert halt einfach dann eher ein entschlosseneres Verhalten und führt halt dazu, dass dann beim nächsten Mal vielleicht diese Person sich leichter tut, einfach eine Entscheidung zu treffen.
Ja. Ja, ich glaube, ich bin auch einfach nicht genug auch emotional involviert in solchen Sachen. Also ich glaube, wenn es jetzt darum gehen würde, keine Ahnung, wir beide wollen in irgendeinen Urlaub fahren oder so, dann wäre ich ja emotional viel mehr involviert da drin, weil ich denke, oh, da habe ich voll Bock drauf, ich will das und dies und ich habe schon die Sachen geplant und so. Das ist halt eine Straßburgfahrt, ob die stattfindet oder nicht. Also ich sag mal so, es ist mir nicht jetzt, also egal, ist immer so ein blödes Wort, aber wenn sie nicht stattfindet, dann bin ich nicht traurig, weil dann ist es eben so. Und wenn sie stattfindet, dann freue ich mich darauf, mit netten Leuten da zu sein und irgendwie mir ein paar Gedanken zu machen. Aber da hängt halt von mir nichts irgendwie emotional hart mit drin. Deswegen ist die Entscheidung für mich halt überhaupt nicht so schlimm. So. Aber vielleicht hängt für andere Leute da emotional was drin, weil sie irgendwelche Beziehungen, also nach dem Motto angenommen, du hattest mit der Person, die es organisiert, irgendwie vielleicht schon mal Stress oder so. Und dann willst du nicht wieder der sein, der Person absagt. Du willst ja keinen Grund geben, dass du unzuverlässig bist. Und keine Ahnung, was Leute da alle für Gedanken so reinbringen in so eine Entscheidung. Wo ich aber froh bin, dass ich das irgendwie nicht mache. Keine Ahnung.
Ja.
Aber das ist vielleicht ein Grund, warum das manchen schwerer fällt. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Auch. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche dann erzählen können, ob ich in Straßburg war oder nicht. Weil bis Sonntagabend kann ich mir immer noch vorstellen, dass eine Nachricht kommt mit, ja, ist jetzt zu, wir fahren nicht.
Ja.
Mal gucken.
Ja.
Dann ist es aber so.
Aber du hast deine Entscheidung ja für dich getroffen. So, wenn jetzt nicht die Absage kommt, fährst du mit. So.
Ja, genau.
Cool, ich bin gespannt.
Mal schauen. Ob ich unsere alten, wie soll ich sagen, noch diese Kirche wiedererkenne, wo wir damals unsere Sachen drüber schreiben mussten. Meine Eltern haben mich jetzt daran erinnert, dass da so ein Altar war, der so aufgeklappt werden musste, weil die meinen Bericht besser kannten als ich meinen Bericht.
Wow. Respekt.
Ja.
Boah, ich gucke gerade in meinen Kalender für die nächste Woche. Also meinen Nicht-Arbeitskalender. Da steht einfach nichts drin.
Wow.
Also, ich wollte so einen Ausblick geben. Ja, genau, ich wollte so gucken, passiert irgendwas Spannendes? nee, passiert nichts Spannendes.
Ja, ich fahre auch nur nach Straßburg. Also, ist jetzt auch nichts so Besonderes.
Ja, warte mal ab, ob du wirklich fährst.
Ja, genau.
Oder ob du alleine fährst. Ja. Vor allem würde absagen. Max alleine Straßburg. Hey Leute, ich war da, war cool hier. Ich habe so ein Konzept ausgearbeitet. Ist das cool für alle?
Also, ich habe gesehen, da gibt's keine Ahnung. Ich weiß nicht, was in Straßburg so abgeht. Ich hätte gerne irgendwelche Beispiele genannt, aber ich weiß nicht, was da Cooles geht, außer diesem Programm. Deswegen, mal schauen.
Gut. So, wollen wir was fooden gehen?
Yes, ich hab mega Hunger.
Cool.
Wissen wir jetzt schon, wohin? Dann.
Nö, fand ich auch ganz geil.
Gucken wir mal.
Gut. Ja, könntest du irgendwo am Barbarossa-Platz oder so treffen oder am Friesenplatz oder irgendwo, keine Ahnung, dann von da aus.
Vielleicht nehme ich einen Ringo. Oh, noch ganz kurz, das war jetzt mal so schlimm. Wir waren, also in der letzten Folge waren wir ja zusammen auch essen, glaube ich, ne? Und dann sind wir danach nach Hause gefahren und es hat quasi nicht geregnet. Wir haben die Entscheidung getroffen, also Kia und ich, wir nehmen so einen Elektroroller irgendwie, um nach Hause zu fahren, also so einen, wo man zu zweit drauf sitzen kann. Und dann sind wir irgendwie noch mit euch da runter gespaziert und es hat so angefangen zu regnen auf einmal. Und wir konnten halt nicht mehr zurück, weil wir saßen dann auf diesem Roller und es war so, ich habe so Schmerzen gehabt, weißt du, weil die ganze Zeit so die Tropfen in mein Gesicht geballert sind. Und es war so nass und so kalt, es war so unangenehm. Oh, das war echt sehr schlimm. Aber cool war, die Fahrt hat irgendwie 1,29 gekostet, wo ich mir dachte, das ist so krass. Durch zwei Leute vom Barbarossa-Platz nach Hause zu kommen, da kann die Bahn einfach nicht mithalten und es hat auch noch Spaß gemacht, obwohl es da ein bisschen weniger Spaß gemacht hat.
Ja. Geile Sache auf jeden Fall. Ich werde gratis Bahn fahren. Schön viele Kontakte suchen.
Du hast ja auch ein gratis Ticket. Ich habe das ja leider nicht.
Das stimmt. Nee, mal gucken. Noch regnet es ja nicht, aber gleich irgendwann. Je nachdem, wie schnell wir jetzt fertig sind.
Okay.
Ziehe ich vielleicht auch noch rüber.
Okay, ciao.
Keine Ahnung. Beauty, ciao. mal kicken. So,